Hallo, da sind wir wieder, Laura Scherer und Eleonore Eiser zu Futter fürs Gehirn, unser Podcast zum Thema Verpackungen und Zirkularität. Das wird die vorletzte Folge sein, also das ist die Folge Nummer 9. Und dann machen wir noch eine Sum-Up-Folge, wo wir alles noch mal ein bisschen Revue passieren lassen und zusammenfassen, weil wir haben jetzt sehr viele Themen bespielt und wir denken, wir haben jetzt eine gute Anzahl mit 10 Folgen erreicht. Heute haben wir ein spannendes Thema dabei, nämlich das Thema Digitalisierung. Und da würde ich dich zum Einstieg, Laura, mal fragen, sagt dir denn der digitale Produktpass was?
Der digitale Produktpass ist ja eins dieser neuen heißen Themen, viel diskutiert wird, aber noch gar nicht so viele Informationen draußen sind, wie das Ganze dann wirklich aussehen soll, beziehungsweise wie das Ganze standardisiert werden kann. Finde ich total spannend und ich bin mir sicher, dass unsere Hörerschaft sich da auch freuen wird, mehr darüber zu erfahren.
Ja, genau. Der digitale Produktpass ist einer von x Regelungen, die aktuell auf uns zukommen in der Verpackungswelt und allgemein in der Produktwelt, würde ich mal sagen. Ist Teil des European Green Deals. Der Green Deal hat ja sehr, sehr viele Leitlinien und Richtlinien, die jetzt in diesem Moment in Kraft treten. Allen voran natürlich die PPWR, die mittlerweile auch schon alle nervt. Deshalb sprechen wir nicht mehr so viel über die PPWR. Aber auch die PPWR hängt zusammen mit dem Thema digitaler Produktpass und Digitalisierung. Denn es gibt nämlich sehr viele Bestrebungen, Verpackungen und Verpackungsprozesse zu digitalisieren, um tatsächlich für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Also vielleicht nochmal zum Groben. Also der digitale Produktpass soll 2027 eingeführt werden für die ersten Produkte. Es fängt aber mit Batterien und Elektrogeräten und sonstigen Sachen an. Verpackungen sollen erst später drankommen. Aber der Sinn vom digitalen Produktpass ist es, einen digitalen Zwilling zu erstellen des jeweiligen Produktes, um dem Verbraucher, aber auch anderen Stakeholdern Informationen bereitzustellen zu diesem Produkt. Da geht es vor allem um das Thema Reparierbarkeit, Recycelbarkeit, Komponentensicherheit und so weiter. Und im Zusammenhang mit Verpackungen geht es natürlich dann auch ganz, ganz stark darum, wie ist meine Verpackung zusammengesetzt und erfüllt diese Verpackung zum Beispiel eben auch die Vorgaben der PPWR. Da geht es dann ums Thema Konformitätserklärung. Das heißt, in diesem digitalen Zwilling oder digitalen Produktpass spielen eigentlich ganz viele Regelungen mit rein. Und wenn man sie mal alle zusammenfasst oder das ganze Thema zusammenfasst, muss man sagen, es gibt eigentlich keinen Weg mehr dran vorbei, die Verpackung in dem Sinne zu digitalisieren.
Da hätte ich eine Frage.
Ja.
Und zwar zu diesem digitalen Zwilling. Also da gibt's ja zwei Möglichkeiten, wenn ich mich nicht täusche. Also du kannst entweder halt, also ein Infosheet, könnte man auch sagen, so wie eine Art Produktdatenblatt haben, das digital ist, das dann für diese Art von Verpackung gilt, halt digital ist, oder dass es wirklich für jede einzelne Verpackung von diesem Typ ein digitales Pendant gibt. Was ist denn damit dann im Bereich der Verpackung gemeint? Weil ich habe, wenn es jetzt zum Beispiel um Batterien oder auch andere Produkte geht, schon von beidem gelesen und das ist so ein Bereich, wo bei mir auch immer Unklarheit herrscht.
Ja, das ist ein bisschen beides. Also sagen wir es mal so, es gibt sehr, sehr viele Regelungen, die Unterschiedliches definieren. Also die PPWR gibt zum Beispiel vor, dass der Verpackungshersteller, also in dem Fall der Materialhersteller, diese Konformitätserklärung zur Verfügung stellen muss. Das heißt, derjenige, der jetzt zum Beispiel den Kunststoff produziert, der muss nach einem Verfahren, das noch nicht so ganz klar ist, wie das aussehen soll, bestätigen, dass seine Verpackung PPWR-konform ist. Und diese Konformitätserklärung muss dann irgendwie auch zugänglich gemacht werden für den Endverbraucher über den Inverkehrbringer. Und das ist dann auch wieder kompliziert in der PPWR, weil der Inverkehrbringer und der Hersteller zwei verschiedene Stakeholder sind. Das kannst du aber alles vergessen. Ich glaube, die einfachste Lösung oder das, was wir zumindest machen, ist, wir versuchen, alles in einem QR-Code zu bündeln. Also sowohl Informationen zum Material, zu der Verpackungsart, als auch alles das, was ich wirklich zu dem Produkt sagen muss. Also wir empfehlen quasi unseren Kunden, zusammen mit uns und unseren Partnern eine digitale Schnittstelle anzulegen. Wir arbeiten da mit dem Startup Infolink zusammen. Die bieten eine digitale Schnittstelle an und die haben auch die GSI-konformen QR-Codes, die man verwenden kann. Und sozusagen hat man dann einfach einen QR-Code auf der Verpackung, über den man alle Themen abarbeiten kann, also PPWR-Konformität, Verbraucheraufklärung. Und dann kommt auch noch das Thema MCO dazu, also das ist die Richtlinie zur transparenten Kommunikation mit dem Verbraucher, wo man gewisse Begrifflichkeiten nicht mehr einfach so verwenden kann, wie zum Beispiel grün oder umweltfreundlich, und die dann nochmal spezifizieren muss. Auch das kann man alles über den QR-Code machen. Also lange Rede, kurzer Sinn, der einfachste Weg ist, ich packe einen QR-Code auf die Verpackung und versuche alle diese Komponenten darüber zu erfüllen.
Das ist dann aber der gleiche QR-Code auf jeder Verpackung von jetzt diesem Produkt zum Beispiel.
Genau, aber es muss halt immer das gleiche Produkt sein. Also es ist natürlich die Schokomilch hat natürlich dann einen anderen QR-Code als der Pudding.
Ja, genau.
Genau, aber es ist dann für jede Schokomilch gleich. Das schon. Der Vorteil von so einer Schnittstelle, digitalen Schnittstelle ist, dass ich natürlich das jetzt nicht nur für diese ganzen zähen Themen wie Regulatorikerfüllung nutzen kann, sondern natürlich auch für Gewinnspiele, für Marketingthemen, digitale Erweiterung meines Designs, meiner Verpackung. Ich habe es auch schon sehr, sehr spannende Geschichten, was da alles schon gemacht wurde, haben wir natürlich auch schon viel gemacht. Zum Beispiel mit der von der Minuto haben wir darüber Rezepte zugänglich gemacht und all solche Geschichten. Das heißt, man muss es nicht nur negativ sehen. Und was da vielleicht auch noch eine spannende Entwicklung ist, es gibt jetzt sogar einen Zusammenschluss von Unternehmen, die sich dazu entschieden haben, da ist unter anderem auch Lidl dabei, also auch die Schwarzgruppe, wo wir schon öfter drüber gesprochen hatten, die sich entschieden haben, vom klassischen Barcode wegzugehen zum QR-Code, nämlich zum GSI-1 Digital Link. Und dieser QR-Code gilt dann auch als Barcode, weil der Barcode ist ja nur ein sehr, sehr einfaches System, der jetzt nicht so viele Informationen speichern kann. Und der QR-Code hat natürlich diesen Vorteil, dass da wesentlich komplexere Inhalte ausgespielt werden können. Und innerhalb dieser Bewegung, oder ich weiß nicht, wie man das jetzt genau nennt, diese Initiative, ich glaube Sunrise 27 heißt das, ist natürlich auch die Bestrebung da, auch die POS-Systeme, also alle Systeme, die quasi jetzt, also Kassen und so weiter, auf diese neuen GSI-1 QR-Codes umzustellen. Das heißt, der gute alte Barcode ist vielleicht bald Geschichte.
Ich kann mir vorstellen, dass auch der Platz auf so einer Verpackung halt heiß umkämpft ist. Also wenn es dann sowieso in die Richtung der QR-Codes geht, dass dann halt die Daseinsberechtigung des Barcodes als ein weiteres Zeichen da dann halt vielleicht nicht mehr so gegeben ist.
Ja, genau. Und gerade dieses Platzthema ist halt auch sehr relevant, weil wieder die PPWR schreibt mir halt auch alle möglichen Angaben vor, die ich in Zukunft machen muss, zum Beispiel über das Material der Verpackung oder auch über die Entsorgung der Verpackung für den Verbraucher. Und das wird dann immer enger auf der Verpackung. Deshalb, je mehr Informationen ich in den digitalen Raum auch legen kann, umso besser, weil so eine Verpackung ist nicht sonderlich groß. Und wir haben vor kurzem zum Beispiel erst Dummies gemacht zum Thema Green Clamps, also wie könnte man jetzt zum Beispiel die perfekten Green Clamps auf einen kleinen Schokoladenriegel packen und alles nach Setzerskonformität perfekt gestalten. Das war sehr, sehr kompliziert, das alles klein genug zu kriegen und die ganzen Informationen richtig unterzubringen. Also ja, das ist ein Riesenthema in diesem Digitalisierungsbereich. Und das Spannende ist aber, dass das Ganze ja nicht nur die Verbraucherseite abdeckt, sondern eben auch die Infrastruktur optimieren soll, beziehungsweise die Nutzung der Infrastruktur. Weil wenn ich jetzt als Recycler auslesen kann in meiner Sortieranlage, woraus das genau besteht und das nicht mehr abhängig ist von meiner Nahinfrarottechnologie, die sehr, sehr fehleranfällig ist, dann habe ich natürlich auch eine höhere Chance, das Ganze gut zu recyceln.
Ja.
Gibt es auch, ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, hatten wir schon mal über das Holy Grail Projekt gesprochen?
Ich glaube, wir haben das schon ein paar Mal angeschnitten. Das ist ja das Projekt, wo es darum geht, mit digitalen Wasserzeichen auf Verpackungen eben dann den nachgelagerten Akteuren zu ermöglichen, Informationen über die Komponenten zu bekommen, oder? Oder über die Materialien, die darin verwendet
sind? Ja. Um vor allem eben die Sortierung zu optimieren, weil, wie wir auch schon öfters gesagt haben, ist die Sortierung mit das größte Problem in der Kreislaufwirtschaft. Also, weil die Sortierung aktuell einfach mit Systemen funktioniert, die fehleranfällig sind. Und da gibt es eben verschiedene Ansätze, das zu optimieren. Einmal mit diesen digitalen Wasserzeichen oder Smart Codes. Aber auch noch eine andere Idee ist, dass man AI dafür einsetzt. Weißt du, wie das funktionieren soll?
Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben oder ob ich es anderswo gelesen habe, aber ich glaube, Tomra macht es doch, dass die ein optisches Sortiersystem haben oder halt eine KI, die dann zwischen Food-Grade-Packaging und also oder Non-Food-Packaging unterscheiden kann, basierend auf dieser optischen Sortierung.
Und da gibt es verschiedene Anbieter und Startups dafür, die KI nutzen, also in dem Fall bildbasierte, also mit Bildern trainierte KI-Modelle, jetzt keine Large Language Models, die eben basierend auf Inputbildern besser unterscheiden sollen können, welche Verpackung ist. Und diese Systeme werden auch schon genutzt. Die große Frage ist natürlich, wie lange dauert die Umstellung in dem Bereich? Und gerade bei dem Thema Digital Watermarks, da scheiden sich auch ein bisschen die Geister, weil natürlich die Anlagen auch immer angepasst werden müssten an diese Technologien.
Das heißt, da bräuchte man dann nochmal eine andere Scanner-Technologie oder so?
Ja, genau. Es wäre jetzt nicht wahnsinnig komplex, glaube ich, zu implementieren, aber trotzdem muss ich immer eine kritische Masse an Recyclern und Brands und so weiter dazu bekennen, weil es braucht ja sowohl die Brands, die dann die Digital Watermarks verwenden, als auch die Recycler, die sie dann auslesen können. Es muss dann alles wieder zusammenstimmen und bei diesem Holy Grail Projekt, das mittlerweile schon zwei, drei Jahre läuft, ist der Stand aktuell, dass die Testversuche sehr, sehr gut liefen und dass es auch weiter verfolgt werden soll. Aber jetzt ist eigentlich die große Hürde da, nämlich, was ist immer die große Frage bei Digitalisierung und allem, was mit Daten zu tun hat.
Wer hat Datenschutz? Wer hat Zugriff auf welche Daten, oder? Genau, weil das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Also ich weiß nicht, vielleicht stelle ich die einfach jetzt schon mal kurz. Und zwar, inwiefern hat denn dann auch der Konsument oder die Konsumentin Zugriff auf diese Daten?
Das ist eben noch die große Frage, weil wenn ich jetzt angehalten bin, alles möglichst transparent zu machen, dann hat der Konsument natürlich sehr viel Zugriff auf alle möglichen Daten. Und ja, das ist dann auch die Frage, wem gehören diese Daten, wer darf welchen Zugriff haben, wie wird das auch genutzt werden, weil natürlich so eine Art von Transparenz hat ja dann auch ganz andere Auswirkungen im Blick auf Wettbewerb und so weiter. Also wenn ich jetzt plötzlich alles sehen kann, was mein Konkurrent macht sozusagen, dann kann ich es ja auch anderweitig nutzen. Also ich glaube, dieses Datenthema, das ist schon noch sehr unausgereift und das wird auch noch zu einigen Verwerfungen führen. Ja, also das wird auf jeden Fall noch spannend. Fakt ist, gewisse Dinge muss ich preisgeben, wie eben ob ich PPPR-konform bin oder nicht. Das ist zum Beispiel so ein Ding. Und mit PPPR-konform ist eben gemeint, ist meine Verpackung recycelbar zu den vorgeschriebenen Quoten? Enthält sie zum Beispiel auch Rezyklate, wie es vorgeschrieben ist? Es müssen Reuse- und Einwegsachen müssen gekennzeichnet werden, alles Mögliche. Und ich glaube, was in dem Zusammenhang auch eben gerade so der Punkt ist, du merkst es schon, es sind so viele Themen, die da zusammenfließen und die Leute sind total überfordert mit dem Thema.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also vor allem, es geht ja dann wirklich auch noch in eine weitere Richtung. Deshalb hatte ich vorhin auch gefragt, also sind dann diese digitalen Produktpässe jetzt im Beispiel der Verpackungen dann auf Ebene von halt einem Produkt oder auf Ebene von dem individuellen Exemplar des Produktes? Weil du könntest ja dann halt auch noch, wenn du an die zirkulären Strategien denkst, weitergehen und jetzt nicht nur quasi im Design oder halt im Recycling denken, dass es wichtig ist, da die Informationen zu haben, sondern schon deutlich weiter vorne ansetzen, wo es dann darum geht, zum Beispiel auch eine Predictive Maintenance, also eine vorausschauende Wartung durchzuführen oder halt eben dann auch spezifische Reparaturen, die sich auf individuelle Defekte beziehen. Aber da brauchst du ja dann auch noch viel mehr Informationen über das Nutzerverhalten für dann das jeweilige Produkt. Also ist jetzt die Frage, ob das bei Verpackungen so relevant ist, also ob man die dann wirklich quasi warten muss, ob man die reparieren muss, kann und so weiter. Da haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Aber gerade wenn es dann eben um das Nutzerverhalten und Nutzungsverhalten geht, das sind ja dann auch nochmal, ja, teilweise wahrscheinlich sehr sensible Daten, die aber halt ermöglichen würden, das Produkt besser in Stand zu halten oder dann eben auch wieder zu verwenden.
Ich finde es da in dem Zusammenhang extrem schwierig zu sagen, welche Auswirkungen und Rebound-Effekte, unser Lieblingswort, das wieder mit sich bringen wird, weil solche Einblicke hatten wir jetzt in dem Fall noch nie in der Transparenz. Und die Frage ist wirklich, wie wirkt sich das dann auch langfristig auf das Verbraucherverhalten aus, wenn ich auf einmal so viel Zugang zu Informationen über das Produkt habe, das ist jetzt vielleicht bei der Verpackung weniger relevant, aber wie du gerade gesagt hast, wenn es komplexere Produkte sind und ich sehe zum Beispiel, ja, ich habe da alle Informationen zu Reparierbarkeit und weiß jetzt zum Beispiel, oh, das kann ich ja ganz einfach reparieren, dann hat das ja auch eine starke Auswirkung auf mein Konsumverhalten.
Ja, also ich denke, sowas wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ist das nicht auch Teil von der Right to Repair Bewegung und auch der Gesetzgebung, die da erlassen wurde auf europäischer Ebene, dass eben Informationen zur Reparatur von Produkten verfügbar, also den Konsumenten verfügbar gemacht werden müssen?
Genau, das hängt zusammen mit der Ökodesign-Richtlinie. Das ist alles miteinander verwandt und verheiratet, würde ich sagen. Manchmal fällt es mir selber schwer, da noch irgendwo durchzublicken, weil es sind wirklich so viele Themen, die sich ja da überschneiden. Generell sind es aber, wie gesagt, es ist sehr viel Verbraucherfreundliches, was da einfach auf uns zukommt. Deshalb ist es, glaube ich, in erster Linie schon begrüßenswert. Man muss aber natürlich jetzt auf der anderen Seite sagen, das Thema Digitalisierung ist für die Hersteller bzw. Inverkehrbringerseite auch erstmal ein Riesenaufwand, weil viele haben ja auch gar nicht die Datenbanken, die es dafür braucht. Also vielleicht ein praktisches Beispiel, wenn ich jetzt Inverkehrbringer und mit Inverkehrbringer ist derjenige gemeint, der das Ganze auf den Markt bringt, wenn ich jetzt Inverkehrbringer von, sagen wir mal, Chips bin, dann hat mein Einkäufer vielleicht das Material von der Verpackung gekauft, wenn ich das jetzt selber herstelle, oder ich habe es sogar über einen Lohnhersteller herstellen lassen, also über einen Dritten herstellen lassen. Und bis ich dann zu der Quelle von dem Material komme, wo ich diese Konformitätserklärung haben muss, das ist ja so weit weg von dem, was ich eigentlich weiß oder zur Verfügung habe, dass es dann halt schon wieder kompliziert wird. Und selbst der Hersteller der Verpackung ist ja nicht, meistens nicht der Rohstoffhersteller. Also es geht ja dann immer weiter zurück und dann wird es immer komplizierter und es gibt ja so viele Zwischenwaren immer noch, bis es mal das Endprodukt ist, dass ich mich da auch wirklich ein bisschen frage, wer wie welche Daten zur Verfügung stellen muss. Und bei dieser Konformitätserklärung, also Stand jetzt, ist die Aussage, dass der Hersteller eben quasi selbst das kontrollieren muss, ob das alles so PPR-konform ist und wer dann da der Dritte ist, der das dann schlussendlich bestraft, wenn das nicht so ist, das ist auch noch nicht richtig klar. Also ja, da herrscht auf jeden Fall sehr viel Verwirrung. Bleibt also jetzt quasi von dieser Seite zusammenfassend nur zu sagen, es lohnt sich aber trotzdem schnellstmöglich in Digitalisierung zu investieren und vor allem in diese Artwork-Umstellung und vor allem in eine flexible Artwork-Umstellung. Also Artwork ist das Design von der Verpackung. Und das war eigentlich der Punkt, den ich vorher machen wollte. Also in der Situation, wie sie jetzt ist, mit diesen vielen Komplexitäten, ist es eben das Schlauste oder wir sehen es als das Schlauste an, einen QR-Code zu machen, den man dann flexibel auch wieder anpassen kann, Weil wenn jetzt morgen wieder eine andere Entscheidung steht, dann kann ich mein Backend eigentlich immer flexibel anpassen.
Ja, das wirkt ja jetzt auch nicht wie so eine große Umstellung, da dann halt einen QR-Code aufzubringen. Also da muss man ja jetzt wahrscheinlich nicht in großartige Technik investieren, sondern muss halt das Design anpassen.
Genau, aber man muss dazu sagen, dass jetzt zum Beispiel auf EU-Ebene, wenn wir jetzt wieder auf diesem Thema Verbraucherkommunikation sind, da gibt es, glaube ich, 70% aller Produkte haben eine zum Beispiel Nachhaltigkeitskommunikation auf dem Produkt und davon ein Großteil ist aktuell nicht konform. Mhm. Das heißt, es muss schon sehr, sehr viel umgestellt werden.
Ja. Total. Also ich hatte erst letzten Freitag da so einen Workshop zum Thema Greenwashing, mhm. weil ich dann halt auch die unterschiedlichen Arten von Greenwashing, weißt du, mit irgendwie hier Green Labeling, Green Rinsing, Green, da gibt's ja diese ganzen
und so weiter.
Ja, genau. mal vorgestellt habe und die Leute dann Produkte hab suchen lassen. Also das ist in der Tat schon ja, interessant. Und wie du sagst, nicht so ganz klar, wie sich das entwickeln wird. Also von theoretischer Seite gibt es da schon Ansätze, wie sich dieses digitale Thema entwickeln könnte für die Kreislaufwirtschaft. Also da gibt es zum Beispiel in diesem Bericht der Circular Economy Initiative Deutschland, den wir in der letzten Folge auch schon angesprochen hatten, ein ganz interessantes Dashboard, wo sie halt Potenziale für die Digitalisierung und die Nutzung von smarten, zirkulären Strategien dann auch entlang dieser unterschiedlichen R-Strategien dann mal aufzeigen. Und die unterscheiden da quasi unterschiedliche, man könnte sagen, Reifegrade auch von der Datenerfassung. Und zwar, also sagen sie, okay, das quasi das Geringste, das Smarte wäre dann ein rückschauender Wert. Also, dass du halt dann zurückschauen kannst und Daten darüber hast, um zu sagen, deskriptiv, was ist mit dem Produkt oder mit der Ressource passiert. Oder halt vielleicht auch schon diagnostisch, warum ist etwas mit dem Produkt oder der Ressource passiert. Also dass du quasi Daten, Informationen über die Vergangenheit des Produktes hast. Und dann die nächste Stufe oder schon reifer wäre dann ein überblickender Wert. Das heißt, dass zum Beispiel die Frage, wie kann das Produkt oder die Ressource unter den aktuellen Bedingungen besser genutzt werden, beantwortet werden kann. Oder aber auch so eine Frage wie, wie kann das Produkt oder die Ressource in der Zukunft besser genutzt werden? Was schon so ein bisschen in die Richtung des vorausschauenden Wertes geht und was dann hier die smarteste Möglichkeit wäre, nämlich dieses also Prädiktive, was ich gerade gesagt hatte, oder dann auch die Frage, wie kann die Nutzung des Produkts oder der Ressource dynamisch optimiert werden, quasi basierend auf Echtzeitdaten, die dann ausgewertet werden, um dann Empfehlungen zu geben, was jetzt am besten mit dem Produkt oder der Ressource als nächstes geschehen soll. Und je nachdem, was für Daten man dann integrieren und auswerten kann, nimmt damit dann letztendlich die Fähigkeit zu, menschliche Entscheidungsträger zu unterstützen oder zu entlasten. Und damit kann man dann halt die Ressourceneffizienz und Produktivität erhöhen. Und dann haben die es quasi so gemacht, also sie haben halt diese drei Kategorien, smart für rückschauender Wert, smarter für überblickender Wert und smartest für vorausschauenden Wert genommen und dann an diesen zirkulären Strategien, zum Beispiel der smarten Nutzung, dann Wartung, Reparatur, Wiederverwendung, Wiederproduktion und Recycling darüber gelegt und dann unterschiedliche Szenarien in Aussicht gestellt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über das Recycling sprechen, dann wäre quasi so ein smartes Recycling, dass dann zum Beispiel mit Hilfe der in Materialpässen gespeicherten Daten sich die Materialzusammensetzung und Menge für eine optimale Behandlung bestimmen lassen. Zum Beispiel, es gibt ja heutzutage auch schon so Heizwertberechnungen. Ich meine, da haben wir dann auch optische Sortierung zum Beispiel, aber das halt eine Müllverbrennungsanlage sieht, da, was habe ich denn hier da in meinem Bild drin? Was liegt denn da in meinem Bunker? Okay, hier, wenn ich das so und so mische, oder dann kann ich halt mit dem und dem Heizwert rechnen.
Ja, da geht das ja auch wieder eigentlich Hand in Hand mit dem, was wir gerade gesagt haben, weil wenn ich dann die Transparenz habe über den digitalen Produktpass und die Konformitätserklärung, dann weiß ich ja auch mehr Bescheid darüber, was da jetzt wirklich alles drinsteckt.
Genau, und das ist nur die geringste Stufe. Also ja. Das ist quasi so, wenn wir dann weitermachen in den Bereich des überblickenden Werts, also wo ich dann Informationen über den gegenwärtigen Zustand oder zum Beispiel auch den Ort eines gewissen Produkts habe, dann sind hier so Sachen möglich wie die Erkennung des Produktstandorts durch smarte Sammelbehälter ermöglicht ein effizientes Rücknahmesystem. Durch die automatische Sortierung ist eine automatische Erkennung der Materialien möglich. Also das wäre dann so quasi überblickend hier als Beispiel herangestellt. Und dann haben wir noch Smartest für den vorausschauenden Wert, dann die autonome Analyse von Materialqualität und Quantität sowie die Vorhersage der Recyclingraten der Nutzer ermöglichen ein optimiertes Recycling. Also sprich, hier dann vorausschauender Wert, du hast eine Bioabfall, Sammlungen, also von Haushalten, und dann kannst du basierend auf den Daten, die du halt in der Vergangenheit gesammelt hast, die Nutzerverhalten vorhersagen, und dann weißt du halt, okay, in den Sommermonaten hast du dann halt deutlich mehr Bioabfälle, klar, weil alles gammelt irgendwie rum und so. Also ist ja oft so, dass dann in den Sommermonaten halt mehr Bioabfälle anfallen und dass da dann schon im Vorfeld irgendwelche Kapazitäten vorgehalten werden können und so weiter und so fort.
Also ja, das ist ein guter Punkt, den hatte ich noch gar nicht erwähnt. Es geht ja auch ganz viel um Logistikoptimierung.
Genau. Also das wäre dann auch interessant, und da sehen wir, also es gibt halt ganz viel Potenzial in der Theorie. Also hier dieses Dashboard, wie gesagt, ist total spannend. Also auch was zum Beispiel hier die Wiederverwendung könnten wir uns vielleicht auch nochmal anschauen, oder? Weil das vielleicht bei Verpackungen noch am ehesten dann zutrifft. Also da hätten wir dann bei dem rückschauenden Wert, Daten ermöglichen ein besseres Verständnis der Nutzungszyklen und eine transparente Produktpreisgestaltung. Sekundärmärkte können von Daten der Produkthistorie profitieren.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, das wir noch gar nicht erwähnt hatten. Die Digitalisierung spielt natürlich auch vor allem bei Mehrwegsystemen und Systemen, die länger in der Nutzung bleiben, eine große Rolle. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die McDonald's-Filialen in Frankreich haben ja mittlerweile Mehrweggeschirr, weil Frankreich eine sehr stringente Einwegkunststoff, also Anti-Einwegkunststoff-Strategie fährt.
Ja.
In diesen McDonald's Mehrwegsystemen sind RFID-Tags von der Firma Averill Dennison drin, um eben zu tracken, wie sind die Durchlaufzyklen, wie gut funktioniert das, wo ist die Verpackung und so weiter, wird zurückgegeben. Und das Thema, also dieses RFID-Tags, also es sind auch wieder Smart-Tags, die einfach gewisse Informationen zur Verfügung stellen, spielt bei Mehrweg eine sehr, sehr große Rolle.
Mhm, voll. Und wenn wir dann jetzt den überblickenden Wert anschauen, wäre das dann hier Track-and-Trace-Daten ermöglichen ein besseres Bestandsmanagement und eine effizientere Produktrücknahme, was Kosten spart und den Gewinn erhöht. Und dann Smartest, der vorausschauende Wert, die frühzeitige Differenzierung und Klassifizierung von gebrauchten Produkten ermöglicht Kostensenkungen im Wiederverwendungssystem und eine höhere Transparenz. Also hier dann eben auch wieder, es geht um prädiktive Analysen, sodass man dann halt wahrscheinlich besser evaluieren kann, was dann zum Beispiel mit Beständen passieren kann.
Ja, weil jetzt haben wir einen kleinen Themenwechsel, aber weil du gerade zum Thema prädiktiv noch was gesagt hast, auch da spielt jetzt Digitalisierung mehr und mehr eine Rolle, aber ein bisschen aus einem anderen Winkel sozusagen. Wir beschäftigen uns ja auch mit visuellem Verpackungsdesign. Und da nutzen wir zum Beispiel auch digitale Technologien, AI-basierte Technologien, um vorherzusagen, wie der Konsument auf ein Design reagiert.
Ah, cool. Ja, ja, voll spannend.
Ja, da gibt es dann Heatmaps und dann kann man relativ genau vorhersagen, welches Element des Designs jetzt zum Beispiel sehr viel Aufmerksamkeit erregt, also es gab ja auch schon immer Eye-Tracking, aber jetzt ist natürlich mit AI sehr viel effizienter das Ganze und funktioniert natürlich auch besser. Also diese Technologien werden auch sehr, sehr viel in der Gestaltung genutzt, und allgemein muss man auch sagen, wir haben im letzten halben Jahr unsere AI-Nutzung in der Gestaltung sicher verdoppelt. Also wir nutzen sehr, sehr viel AI einfach als Tool, um schneller und besser zu gestalten, und das geht so rasend voran, dass auch das Thema, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten ist.
Aber ich glaube, die KI ist total der Vorteil bei der Auswertung von solchen riesigen Datenmengen, wie wir sie dann zum Beispiel durch digitale Produktpässe haben werden.
Das auf jeden Fall.
Ja.
Aber vielleicht, weil wir jetzt auch schon wieder lange geredet haben, vielleicht noch wieder ein bisschen was Philosophischeres. Inwiefern meinst du, wird jetzt KI und Digitalisierung deinen Arbeitswelt und dein Tätigkeitsfeld noch weiter beeinflussen?
Ja, das ist total interessant. Also es unterstützt auf jeden Fall heute schon. Du hast ja gerade ein Beispiel genannt, wie ihr das nutzt. Und also ich bin ja insbesondere auch im Bereich des Jobcoachings aktiv und habe halt eine Datenbank inzwischen schon mit über 7000 Stellen im Bereich Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, Circularity. Also ich bin seit Anfang letzten Jahres und werden da die Stellen gesammelt. Und da kann die KI halt auch super einfach für bestimmte Unterbereiche des Arbeitsmarkts, wie zum Beispiel Mehrweg oder so, über die Stellen auswerten und dann entwickeln, was für Kompetenzen da gebraucht werden. Und demher, also wenn ich jetzt also an Training denke, wo es halt deutlich die Gestaltung von Lehrmaterialien unterstützen kann oder dann zum Beispiel halt auch im Coaching die Analyse des Arbeitsmarktes, da sehe ich Vorteile. Und ja, freue mich eigentlich auch allgemein so darauf, gerade wenn ich an die Möglichkeiten der Datenauswertung denke. Also wenn ich daran denke, ja, noch vor ein paar Jahren, wie wir da echt mit Excel-Listen hantiert haben, das wird das Ganze wahrscheinlich nach vorne bringen. Ist halt nur natürlich da auch wieder die Frage des Datenschutzes.
Ja.
So, also hat zum Beispiel ich beim Coaching da auch gar kein Problem sehe, weil also ich glaube, das wird so schnell dann nicht alles an ChatGPT gehen, weil halt auch die, wie sagt man auf Deutsch, die Confidentiality halt da ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also von dem her, genau.
Und vor allem kann die KI zumindest bis dato ja noch nicht um die Ecke denken, sondern berechnet dir ja wie eine Autocomplete-Funktion das wahrscheinlichste Ergebnis auf deine Frage oder auf deinen Prompt hin. Und das ist jetzt zum Beispiel für uns im kreativen Bereich insofern die Limitation, aber auch das Gute, als dass die KI, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal jetzt ganz von null was generieren will, generiert sie halt immer in dem bestehenden Pool natürlich, weil sie sich die Informationen von bestehenden Dingen zieht. Also wenn du jetzt sagst, generiere mir ein Verpackungsdesign für eine Gurke, sage ich jetzt mal als Beispiel, dann wird sie dir höchstwahrscheinlich ein Glas generieren, weil die KI natürlich dann jetzt sucht nach, was ist eine typische Gurkenverpackung und das Ganze in Glas darstellt. Und es ist immer noch an uns als Kreativen dann den Input zu, richtig zu setzen, um die KI quasi auf andere Wege zu bringen. Also auch für uns ist es aktuell noch ein sehr, sehr gutes Tool. Jetzt mal im kreativen Bereich von meinem Job zu sprechen und dann im Beratungsbereich von meinem Job auch insofern ein gutes Tool, als dass ich sowas wie eben digitaler Produktpass, PPWR und so weiter sehr viel einfacher mehr zusammenfassen kann und mich nicht immer durch das ganze Gesetz hier durcharbeiten muss. Aber KI ist natürlich auch sehr fehleranfällig, gerade was sowas angeht. Deshalb muss man da auch immer, also ich mache es halt immer so, dass ich versuche, die Quelle vorher, also erst die Quelle quasi einzuschränken für die KI und die KI dann auf dieser Quelle zusammenfassen zu lassen. Also ich glaube, man kann als Fazit sagen, KI wird auch oder Digitalisierung wird auch die Verpackungswelt extrem prägen, sowohl von Konsumentenseite als auch Hersteller, Inverkehrbringer und Designer, alle, die damit zu tun haben, werden durch die Digitalisierung stark veränderte Voraussetzungen und auch Ergebnisse finden. Aber ist ja auch irgendwie spannend, oder?
Ja, total. Und ich sehe das halt als Informationskapital. Also das ist halt auch was du unglaublich gut nutzen kannst, um halt darüber Wertschöpfung dann geschehen zu lassen. Also ich glaube fest an die Twin Transformation, also quasi, dass die Digitalisierung und auch die Entwicklung der Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen und ja, hoffe, dass die Unternehmen das auch alle dann tatkräftig weiter unterstützen und sich auch auf den digitalen Weg begeben, sodass wir dann eben ja smartere Lösungen schaffen können.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Und ich glaube, vielleicht, wenn hier Unternehmen zuhören, ich glaube, man muss auch die Zeiten der Unsicherheit und des Umbruchs ein bisschen aushalten in beiden Themen, sowohl in der Nachhaltigkeitstransformation als auch in der Digitalisierung. Aber ich bin da bei dir. Ich glaube, am Ende wird es sich lohnen und wir werden irgendwo bei besseren und effizienteren Systemen rauskommen.
Ja.
So in dem Sinne, haltet durch zum Thema Digitalisierung und vor allem digitaler Produktpass. Wer da Unterstützung braucht, meldet euch gerne bei uns. Und in dem Thema, da helfen wir gerne weiter.
Genau, und wer gerne seine Kompetenzen weiterentwickeln möchte oder sich selber weiterentwickeln möchte im Bereich der Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, beruflich, kommt gerne auf mich zu. Und sowieso bleibt gerne einfach dran bei unseren Folgen, bei unserem Podcast. Kommentiert gerne auch bei Spotify, was eure Gedanken dazu sind.
Genau, vielen Dank. Tschüss.
Ja, tschüss.